Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Endlich Profitabel, dem Podcast für Gründer, Unternehmer, Selbstständige und Startups. Der Podcast heißt Endlich Profitabel. Warum? Das nochmal kurz als Wiederholung, falls du nämlich jetzt neu bist hier und das erste Mal diesen Podcast hörst. Er hieß nämlich früher Erfolgreich gründen. Was ist jetzt neu? Worum geht es? Nochmal kurz zusammengefasst. Ich möchte bestehenden Unternehmer, Selbstständigen und natürlich auch Gründern Impulse geben, wie sie ihr Unternehmen erfolgreicher und somit auch nachhaltig profitabel aufbauen können. Ja, das heißt, alles, was mit Growth Hacking, alles, was mit Profit Hacking zu tun hat, also alles, was in Richtung Marketing, Positionierung, mehr Kunden, Wachstum, was mit Finanzierung zu tun hat. Ich werde euch in der nächsten Folge was über die Profit Hacking Formel erzählen. Alles, was mit Mitarbeitern zu tun hat, auch natürlich das ganze Thema Liquidität verbessern, Mindset. Also ich möchte euch hier wirklich richtig gute Impulse liefern, wie du ein profitables Unternehmen aufbaust. Ja? Und das ist mir halt ganz wichtig. Und die ersten Folgen, die gehen ja noch um typische Gründungsfehler, die bleiben auch da bestehen. Das heißt also Fehler in der Gründung, die ersten 10, 11, 12 Folgen gehen darüber, kannst du dir gerne nach wie vor anhören. So, zur jetzigen Folge. Ich habe mich mit einem spannenden Menschen getroffen, mit einem Kollegen aus Hamburg, 32 Jahre alt. Er heißt Christopher Bieber. Er hat selber einen erfolgreichen Podcast, der heißt So denken Gewinner. Er ist schon mit 18 als Finanzdienstleister unterwegs gewesen, hat eine Menge Erfahrung, hat mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet und wir beide haben nicht einfach nur ein Interview gemacht, sondern wir haben uns ausgetauscht. Also auf Augenhöhe, zwei Kollegen haben uns zu drei Themen ausgetauscht. Das erste Thema ist Liquidität, das zweite Thema ist Strukturen in Unternehmen und das dritte Thema ist Mitarbeiter. Und wir haben uns gedacht, da das jetzt kein Interview ist, sondern ein Austausch, haben wir gesagt, und wir haben 75 Minuten uns ausgetauscht über die drei Themen, haben wir gesagt, komm her, wir splitten das einfach. Die erste Hälfte gibt es hier bei mir in meinem Podcast, die zweite Hälfte gibt es bei Christopher bei So denken Gewinner. Den Link zu seinem Podcast findet ihr in den Shownotes, auch noch eine kurze Information über Christopher, sodass ihr alle Informationen habt, um auch den zweiten Teil zu hören. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug geredet. Ich freue mich auf die Impulse, die wir da zusammen besprechen und ich hoffe, da kannst du einiges von mitnehmen. Es sind ein paar echt gute Tipps nochmal dabei für dich und ich wünsche viel Spaß. Wir hören uns am Ende wieder. Tschüss. Ja, ich begrüße unsere Zuhörer heute zu einer spannenden neuen Folge. Und zwar spreche ich mit Christopher Bieber aus Hamburg. Er ist 32 Jahre alt und hat den tollen Podcast So denken Gewinner, den ich auch immer natürlich verfolge. Und wir haben uns letztens kennengelernt und wir haben uns überlegt, dass wir unbedingt mal miteinander sprechen müssen und das auch aufnehmen müssen, weil wir tolle, spannende Themen haben, über die wir reden und uns austauschen. Und vor allen Dingen, dass wir festgestellt haben, dass wir da auch so ähnliche Themen haben, für die wir beide brennen. Und ich glaube, da können wir unseren Zuhörern spannende Impulse mitgeben. Ganz kurz noch zu Christopher. Seit seinem 18. Lebensjahr bietet er Finanzdienstleistungen an, berät Unternehmer im Bereich Risiko minimieren, Liquidität optimieren und alles, was rund um Mitarbeiter, Mitarbeiterbindung und so weiter angeht. Und von daher sind das so auch die drei Hauptthemen, über die wir uns heute unterhalten. Das ist nämlich einmal die Liquidität im Unternehmen. Warum ist das Thema Liquidität eigentlich so wichtig? Dann wollen wir uns ein bisschen über Strukturen im Unternehmen unterhalten. Abläufe, was gibt es da für Dinge, die man da optimieren kann? Was sind da wichtige Fehler, die man da meiden sollte? Und natürlich das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterführung, Gewinnung. Das sind so mal so die drei großen Blöcke. Und da das Ganze nicht einfach nur ein Interview ist, sondern ein Dialog und ein Gespräch und ein Austausch unter uns beiden, haben wir uns überlegt, dass wir das einfach so machen, dass es den einen Teil bei mir in meinem Podcast gibt und den zweiten Teil dann beim Christopher, So denken Gewinner. Und aber alle Informationen findet ihr dann natürlich nochmal in den Shownotes dazu, wo ihr den Podcast von Christopher auch findet. So, jetzt habe ich genug geredet. Christopher, du hörst gespannt zu.
Ich grüße dich.
Ja, danke. Danke, Frank, für die Einladung. Schön, dass wir das hinbekommen und da mal gemeinsam was auf die Beine stellen. Ja, du hast es gesagt, wir haben eigentlich ähnliche Themen. Du aus der Sicht als Unternehmensberater, wirklich als Coach. Ich aus der Sicht, der, ich sag mal, dann die Themen so ein Stück weit angeht. Und ja, ich glaube, da können wir unseren Zuhörern einen riesen Mehrwert geben. Das sind ja bei uns beiden in erster Linie Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte. Und ich glaube, diese Themen, die interessieren wirklich jeden. Und ja, ich bin gespannt, was da heute rauskommt. Würde ich sagen, starten wir einfach mal, oder?
Ja, definitiv. Ja, dann haben wir das erste Thema, also Liquidität in den Unternehmen. Also als erste Frage, warum ist das Thema Liquidität im Unternehmen so wichtig? Möchtest du anfangen?
Ich würde vielleicht eher so, also das Thema Liquidität, du berätst das ja, das weiß ich ja von dir, das ist ja bei dir ist immer so ein Hauptthema, deswegen glaube ich, starten wir mal mit deiner Sicht und ich ergänze dann gern so ein bisschen, weil wir auch ein Stück weit Lösungen für diese Thematiken anbieten.
Ja, gerne. Also das ist schon so ein bisschen mein Thema, ne? Deswegen habe ich ja auch meinen Podcast in die Richtung umbenannt, endlich profitabel, weil ich mir natürlich viel Gedanken darüber gemacht habe, viele Gründer, Startups beraten habe und man kann das ja auch vielfach nachlesen in Statistiken. Was ist so das Hauptproblem von Startups? Warum scheitern viele? Und es ist einfach so, das Thema Liquidität, Liquiditätsmangel, Liquiditätsprobleme ist das Thema Nummer eins, warum heutzutage immer noch die meisten Unternehmen, die meisten Startups tatsächlich scheitern. Und deswegen ist das natürlich Nummer eins Thema, aber keiner will da gerne richtig ran. Keiner gibt natürlich auch zu, dass er vielleicht Liquiditätsprobleme hat, ne? Also es ist ein großes Problem, sich damit zu beschäftigen und nicht nur mit Marketing und Social Media und allen Dingen, was natürlich so unendlich viel Spaß macht, sondern wirklich in eine fundierte Liquiditätsanalyse reinzugehen. Also es ist wirklich mir ein Herzensthema. Es ist es aber auch geworden, ne? Ich bin ja selber, habe zwar BWL studiert, war aber auch selber auf diesem ganzen Marketing-Trip, habe dann ja auch ein Dienstleistungsunternehmen aufgebaut und dachte, ja, ich komme um dieses ganze Liquiditätsthema und Controlling und diese Hartanalyse rum, habe aber tatsächlich relativ schnell gemerkt, wenn ich das nicht tue und nicht auf meine Liquidität achte, dann bist du ganz schnell einfach weg vom Fenster, weil man das gar nicht merkt, ne? Was da so passiert. Ne? So Stichwort Umsatzfalle, ne? Das heißt also, viele Unternehmen merken gar nicht, dass sie, je mehr Umsatz sie machen, auch so ein Kostenmonster mit aufbauen und Strukturen aufbauen, kranke Strukturen aufbauen. So sind wir so ein bisschen erzogen in unserer westlichen Welt und sind froh, wenn am Ende ja noch so ein bisschen, also wenn Gewinn größer gleich null ist, dann sind wir ja zufrieden, ne? Dass wir aber unter Umständen vielleicht das Ganze so ein bisschen falsch angehen und dann in diese Umsatzfalle, also ich sehe viele Gründer und Startups in dieser sogenannten Umsatzfalle drin sind. Ich denke, das wirst du wahrscheinlich auch immer erleben. Das heißt, die im Grunde genommen ein krankendes System haben und sich nur aufrechterhalten können, indem sie versuchen, den nächsten Umsatz zu generieren, den nächsten Kunden on board zu kriegen. Also irgendwie ihre eigentlich kranke Systematik durch eine Umsatzsteigerung beziehungsweise oder über den Cashflow finanzieren. Ne? Das heißt, wenn sie mal einen Strich machen würden, hätten sie ein negatives Ergebnis und sie kriegen es letztendlich nur über den Cashflow gelöst. Also immer Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und das ist natürlich echt ein gefährliches Monster. Und wenn man sich das mal anguckt, so ein Stichwort, Stefan Mehrath hat das mal so schön gesagt, die finanzielle Reichweite von Unternehmen. Viele haben da so ein paar Tage, ein paar Wochen. Ne? Also das ist die Zeit, die man mal ausrechnen kann, wie lange ein Unternehmen überlebt, wenn der Umsatz wegbricht. Da macht man sich natürlich manchmal schon so einen Kopf drum, ich selber auch immer wieder, das zu überprüfen. Und in der Regel sollte ein gesundes Unternehmen 3 bis 6 Monate überleben können. Das heißt, solche finanziellen Mittel haben, ja, als Rücklagen, dass man da ein bisschen überleben kann. Und das haben die wenigsten, ne? Also das heißt, die meisten sagen, wenn der Umsatz morgen wegbricht, bin ich übermorgen tot. Ne? Von daher, das ist so ein bisschen die Problematik. Also von daher, ich sag mal so, das ist so ein bisschen so mein, deswegen ist das so ein bisschen mein Herzensthema, da vielleicht auch für unsere Zuhörer, da wirklich nochmal ranzugehen, auch an die Glaubenssätze, so Liquidität und Geld. Ich weiß, wir denken immer so, ja, Geld ist mir eigentlich nicht so wichtig, es gibt andere Faktoren, aber Geld, wie es immer so schön heißt, darf nicht so wichtig werden, dass wir uns den ganzen Tag nur noch darum kümmern müssen, wo wir das nächste Geld herbekommen, weil dann macht der Job halt auch keinen Spaß mehr. Ne?
Genau, also ich sehe das ein Stück weit, also im Prinzip 1:1, so wie du, das, was mir halt immer wahnsinnig auffällt, ist so dieses Thema Liquidität, über Geld spricht man in Deutschland halt nicht. Also das ist irgendwie so ein No-Go-Thema, aber gerade als Unternehmer ist das wahnsinnig wichtig. Und das wirst du selbst wissen, je mehr Liquidität da ist, je mehr du auch Reserve hast, desto entspannter bist du auch. Du musst halt nicht bei jedem Kunden den letzten Kampfpreis gehen. Du musst nicht irgendwie den letzten Rabatt raushauen, weil wenn der nicht kommt, dann kannst du die Mitarbeiter am Monatsende nicht bezahlen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was zum einen wichtig ist für die Gelassenheit des Unternehmers, dass er auch mit vernünftigen Preisen an den Markt gehen kann, dass er nicht wirklich immer wirklich den letzten Cent rausdrücken muss, weil das führt ja auch wieder zu einer Negativspirale. Dann hat er zwar Aufträge, dann ist er zwar beschäftigt und vielleicht erhofft er sich dann Folgeaufträge oder Empfehlungen dadurch, aber wenn die dann ausbleiben, ja, dann hast du es so schön gesagt, dann reicht das Geld vielleicht mal 1-2 Monate und dann ist das Unternehmen auch in der Problematik drin. Dann geht es vielleicht in die KK-Linie, also in die Kontokorrentlinie bei der Bank, dann muss vielleicht irgendwie ein Kredit aufgenommen werden, gesonderter oder sonst was oder noch einen Investor gesucht und das ist, glaube ich, so wirklich ein Thema, womit man sich von Anfang an beschäftigen sollte, dass man gerade bei Startups, glaube ich, so dieses Thema Steuer zum einen, weil die kommt auch, das vergessen auch irgendwie die meisten Gründer, habe ich immer das Gefühl, aber auch zum anderen das Thema Rücklagen, also dass man zum einen sich, ich sag mal, mit bestimmten Methoden, können wir gleich noch drüber sprechen, so im weiteren Verlauf, sich auch ausstattet für Phasen, wo es halt mal nicht gut läuft, aber gerade wenn es gut läuft, dass man dann halt nicht vielleicht alles reinvestiert, sondern auch ein Stück weit Rücklagen bildet, weil den Satz, den ich am meisten höre und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir heute mal drüber reden, ist, ich investiere nicht in andere Dinge, sondern ich investiere in mein eigenes Unternehmen, weil da gibt es die größte Rendite. Das ist ja richtig, solange der Laden läuft, aber da haben wir gerade drüber gesprochen, man muss sich immer bewusst machen, was ist, wenn mal 2-3 Monate irgendwie ein Loch entsteht, weil gerade wenn man dann hohe Kosten hat, ne, Personal ist ja eigentlich der höchste Kostenblock in den meisten Unternehmen, die Mitarbeiter müssen bezahlt werden und ich glaube, jeder weiß, da kommen wir ja später noch zu, wie wichtig oder wie schwierig es ist, gute Mitarbeiter zu finden und wenn man die dann entlassen muss, weil man Liquiditätsengpässe bekommt, ist das natürlich eine Riesenkatastrophe für ein Unternehmen.
Absolut. Eine wichtige Ergänzung, oder weil du was Schönes gesagt hast, dass viele Gründer oder Startups dann in der Situation sind, wenn man in dieser Umsatzfalle drin ist, dass zwei Dinge passieren. Um den Umsatz zu bekommen, fangen sie an, sich unter Wert zu verkaufen. Ja, und das ist natürlich genau, wie du so schön sagtest, eine Spirale, die ich auch immer wieder erlebe, da man ja unglaublich viel mehr Arbeit leisten muss, weil man sich nicht traut, seinen Kurs zu nehmen, ne, den man sich eigentlich vorgestellt hat für sein Programm, für seine Dienstleistung, für sein Produkt. Ja. Und das andere Ding ist, oder dass man, um den Umsatz zu bekommen, anfängt, dem Kunden, dass man zwar den Preis hat, aber Features draufsetzt. Ne? Also alles, was Zusatzfeatures irgendwie kommen her, dann packe ich das noch mit dazu und packe noch das mit drauf und packe hier noch was mit drauf und mache den Rundum-Sorglos-Paket. Und das ist natürlich was, wo, das ist eine Endlosspirale, nur um diesen Umsatz halt aufrechtzuerhalten. Das fand ich schön, dass du das auf jeden Fall nochmal angesprochen hast, definitiv. Genau, und halt letztendlich, wie du auch schon sagtest, in guten Zeiten was zurückzulegen. Aber ich glaube, das ist auch was, was wir in unseren Köpfen nicht anders gelernt haben, ne? Durch unser Schulsystem auch, ich lese das ja immer so schön, ich weiß nicht, es gibt auch dieses Profit-First-Modell, dieses Buch, was auch so schön beschreibt, dass wir gar keine andere Chance haben, als das eigentlich so zu sehen und diese Glaubenssätze über Liquidität und dass unsere BWA, diese betriebswirtschaftliche Auswertung, ja genau immer so aufgebaut ist, ne? So, dass am Ende dann immer so ein bisschen der Gewinn halt steht und oben kommt alles andere. Und anstatt, dass wir mal umdenken, da gibt es ja so viele tolle Konzepte, dass man halt mal sagt, bezahle ich doch am Anfang mal selbst und das auch für Unternehmen. Am Anfang den Gewinn sich selber auszahlt, auch als Unternehmer und dann halt die ganzen Kosten und dann muss man halt mit dem, also wenn man den Gewinn abzieht, dann muss man mit dem Rest halt leben und dann fängt man auch an, ganz anders zu denken über Kosten. Genau. Ja, dass man mal anfängt, okay, ich muss mich erstmal selber bezahlen, ja, oder das Unternehmen muss einen bestimmten Gewinn und daraus muss ich Rücklagen bilden und dann habe ich was überbleibt und davon muss ich im Prinzip mein Unternehmen halt schmeißen und mit diesen Kosten, die überbleiben, halt wirtschaften. Ja? Und dann fängt auch was an, was man Und dann fängt man auch an, eine ganz andere Sichtweise dann darauf zu bekommen. Wenn ich dann nämlich verstehe, ach, mit dem Teil muss ich nämlich alles Restliche bezahlen. Oh, das sieht jetzt aber anders aus, als wenn ich dann am Ende nur den Gewinn überhabe. Ne? Und wo dann jeder immer denkt, oh Mist, hier, jetzt habe ich ja nur so ein paar Euros über am Ende des Monats. Ne?
Genau, und in zwei Sachen fallen mir da auch noch so ein. Das erste ist ja auch das Thema Investition. Du kannst nicht investieren, wenn du keine Rücklagen hast. Also Investition auf Pump ist immer so eine Geschichte. Und es nimmt dir vor allen Dingen unternehmerisch gesehen die Freiheiten, auch bestimmte Projekte zu starten, weil gerade so im handwerklichen Bereich, es soll Riesenkosten in der Vorfinanzierung von Waren, von Maschinen und ja, wenn eine Bank dran glaubt, dann kannst du das Glück haben, dass sie dich vorfinanziert, aber ich mache das Thema ja täglich, es ist echt schwierig, Kredite zu bekommen, ja. Also gerade für ein Unternehmen, was noch relativ jung ist, auch wenn es sogar älter dabei ist, auch dann ist immer so die Frage, das kann ich aus der Praxis sagen, die Bank schaut immer, wie waren die Gewinne, sind da große Schwankungen, warum sind große Schwankungen da? Ich habe hier manchmal Unternehmer, die haben irgendwie in einem Jahr 50.000 Gewinne und im anderen 500.000. Und das ist natürlich so, da sagt jede Bank, wodurch kommt das? Ist das jedes Jahr so? Pendelt das? Also man darf das Thema konstantes Wachstum nicht unterschätzen, um auch langfristig da überhaupt Liquidität ein Stück weit zu bekommen. Ne? Also gerade so das nimmt einem die Freiheit. Und ich glaube, für den Kopf ist das auch wichtig, dass man irgendwie am Ende des Tages auch Geld verdient. Also so, weil das ist ja nichts anderes. Der Gewinn ist das, was man sich dann vielleicht auch auszahlt. Du hast es auch gesagt, oder sich ein Gehalt zahlt als Geschäftsführer, aber man muss immer an sich selbst denken. Am Ende des Tages bringt es ja nichts, wenn man dann die Miete und sein Auto nicht mehr bezahlen kann und der Gewinn vielleicht riesen Umsätze macht, aber nichts dabei überbleibt. Ne?
Absolut, so ist es. Und du hast auch wieder was ganz Wichtiges gesagt, das erlebe ich auch immer bei den Gründern, da häufig so ein Gedanke ist, ah, komm her, wir versuchen erstmal mit etwas weniger das zu gründen und zu starten. Und dann ist man ein bestehendes Unternehmen, das heißt, es wird erstmal weniger Kredit aufgenommen. Und da ist genau schon die Problematik drin, ne? Dass man in dieser Liquiditätsengpassfalle drin ist. Denn wie du sagtest, bestehende Unternehmen im Gegensatz zu Gründer, also wenn du noch nicht selbstständig bist, wird's und du brauchst Kapital, dann wird letztendlich entschieden über das Konzept, über deinen Businessplan, über so ein Branchenscoring, wenn das KfW finanziert ist oder so, gucken sich das natürlich an, in welcher Branche du tätig bist und die Bonität der Gründer. Und ich sag mal so, das sind so die drei Hauptkomponenten, wo entschieden wird, ob Geld fließt oder nicht. Wenn du ein bestehendes Unternehmen bist, dann kannst du noch so ein tolles Konzept auch haben, genau wie du sagtest. Da wird knallhart, sobald du ein bestehendes Unternehmen bist, wird dort so eine BWA geschaut, wie sieht die aus? Und meistens ist es ja so, wenn du dann zur Bank gehst, sieht die gerade mal nicht so gut aus, weil du brauchst ja Geld. Und das ist natürlich in unserem Kapitalismus ein Problem, denn bei Banken, wenn deine BWA gerade zu dem Zeitpunkt halt nicht so dolle ist, dann kriegst du auch kein frisches Kapital. Ne? Und genau. Daher immer von Anfang an, deswegen denke ich, der nächste Punkt wäre so ein bisschen, wie sieht überhaupt eine vernünftige Liquiditätsplanung aus? Denn ich glaube, das ist am Start genau das Wichtige, also zumindest wenn wir jetzt über Gründer reden, wenn wir natürlich auch über Bestandsunternehmen reden, wie auch immer. Es ist ganz wichtig, wenn ich Unternehmer bin, dass ich von Beginn an auf jeden Fall eine anständige Planung habe. Ja, wie sieht so eine vernünftige Liquiditätsplanung aus?
Du bist da, glaube ich, auch der Profi drin. Ich kann das aus meiner Sicht nur so sagen. Und ich glaube, du musst dir halt vorher wirklich einen vernünftigen Plan ausarbeiten. Was sind deine Einnahmen, die prognostizierten? Und auch da wirklich mal in die Tiefe gehen. Kriege ich die überhaupt? Ist das realistisch? Wie lange dauert das? Man überschätzt total teilweise, was man in kurzer Zeit schaffen kann. Und unterschätzt aber, was man so langfristig schaffen kann. Und meistens ist das Wachstum ja nicht so, dass man gleich in den ersten 2-3 Monaten riesen Umsätze erzielt. Sondern man muss ja erstmal Aufträge generieren, dann müssen die abgearbeitet werden und dann wird die Rechnung bezahlt. Also das muss man, genau. Muss man sich auch bewusst machen. Ne? Und dass man erstmal eine vernünftige Einnahmenkalkulation macht, die Ausgaben natürlich auch kalkuliert, dann mal guckt, okay, was bleibt über, was muss ich an Steuern zahlen, was brauche ich an Rücklagen. Also das wären jetzt aus meiner Sicht erstmal so Basics, die überhaupt da sein müssen. Also wirklich einen Businessplan erstellen ist ja aus meiner Sicht immer so ein Horror für viele, irgendwie sich das so ein Stück weit anzugucken, wenn man neu das Ganze gründet, und das ist auch sehr komplex, aber auch für bestehende Unternehmen ist es genauso. Man braucht eine Liquiditätsplanung, anders geht das nicht. Man muss wissen, was hat man an Fixkosten, was kommt ungefähr rein. Genau, ich würde sagen, das ist so, denke ich, auf jeden Fall von meiner Seite aus für die Basics wahnsinnig wichtig.
Wenn man sich das anguckt, mal so Zahlen, ne? Ich habe mal letztens so eine Statistik gelesen, 70% aller Unternehmer oder diesen Unternehmen gründen, schreiben überhaupt einen Businessplan. Und wenn ich mir dann angucke, ich sehe auch viele Businesspläne, die mir so vorgelegt werden, dass davon auch noch viele mit schlechten Vorlagen gemacht sind, kann man also davon ausgehen, dass, ich sage jetzt mal so meine persönliche Dunkelziffer, bei mindestens mal 50% also liegt von Unternehmen, die gegründet werden, wo kein anständiger Businessplan, keine anständige Planung gemacht worden ist, ja. Und das finde ich schon ziemlich kritisch, ne? Also das hört sich ja ganz gut an, so 70% schreiben Businessplan, naja, umgekehrt 30% nicht, eine Dunkelziffer machen es viele selber, dann noch mit schlechten Vorlagen und Fehlern. Das finde ich schon erschreckend, dass wir davon ausgehen müssen, dass das mit Sicherheit mindestens 50% aller Unternehmen, die hier in Deutschland gegründet werden, mit einem unglaublich schlechten Plan einfach gegründet werden, ne? Oder mit gar keinem. Und das finde ich schon mal so, zumindest mal so eine, das hat mich schon sehr erstaunt und das finde ich sehr erschreckend. Und ich erlebe vor allen Dingen immer, dass ein Plan nur gemacht wird, wenn man irgendeinen Adressat hat. Also nur, wenn man Geld will, dann wird mein Businessplan gemacht oder ich einen Investor brauche oder irgendwas pitchen will oder ich will einen Gründungszuschuss irgendwie erhalten. Aber wenn die Leute das zunächst mal nicht brauchen, oder dann wird kein Plan gemacht, weil dann wird ja gesagt, na, ich muss den ja nicht für irgendwen und für mich selber, ja, kriege ich das irgendwie hin. Und dann fängt die ganze Rumgeeierei halt dann irgendwie los, ne?
Und aus deiner Sicht, wie sieht eine vernünftige Liquiditätsplanung aus deiner Sicht aus? Was sind so Punkte, wo man drauf achten sollte?
Also vor allen Dingen ist es genau so, wie du eben auch schon sagtest, häufig werden also zumindest Fehler, grobe Fehler sind vor allen Dingen immer in solchen Businessplänen, dass die Investitionen erstmal unterschätzt werden. Ja, dass letztendlich die Investitionen, die man tätigt, das erlebe ich auch immer meistens doch teurer sind am Ende, als man das am Anfang so berücksichtigt hat. Und dass man mal über 3 Jahre, also diese Liquiditätsanalyse, diese kumulierte Liquidität, also wie so ein Kontostand sich so die nächsten 3 Jahre entwickelt. Das heißt, nicht einfach nur, die meisten machen halt so eine grobe Kostenplanung, indem sie alle Kosten so zusammenrechnen und teilen das dann durch 12 und sagen, ja, okay, das ist ungefähr mein Kostenanteil pro Monat. Aber wie jeder dann, glaube ich, dann erfährt und auch weiß, sind Kosten schwankend jeden Monat, weil manche Versicherungen werden im Januar abgebucht. Es gibt Kfz-Steuer, dann habe ich vielleicht ein Leasing vom Auto, das läuft jeden Monat gleich. Dann habe ich bestimmte, gerade im Thema Versicherung ist es häufig so, dass man, ne, da kannst du ja vielleicht auch was zu sagen, vielleicht auch was man da optimieren kann. Also ich habe zumindest einige Versicherungen, die ich als Jahresrate zahle, ne, dann habe ich immer so ein paar Monate so bub, da kommt auch privat die Hausrat noch dazu, dann kommt Grundbesitzabgaben und so weiter und dann hat man schon mal plötzlich so, ein paar Kosten mehr, mal 1.000 Euro schnell, 1.000, 1.500. Und dann ist das halt nicht so gleichbleibend jeden Monat. Ne? Also, dass man wirklich hingeht, was kommt wöchentlich, oder ich kaufe ja auch nicht jeden Monat ein paar Bleistifte irgendwie für mein Büro, sondern das kaufe ich vielleicht einmal im Vierteljahr, quartalsweise, wenn ich viel mit dem Auto unterwegs bin. Ne? Benzin ist auch so ein Klassiker. Viele schreiben sich, oh ja, ich fahre eine Benzinfüllung. Nee, man muss halt schon mal gucken, was sind auch umsatzrelevante Kosten. Das heißt also, je mehr Kunden ich habe und ich habe ein Geschäft, wo ich viel bei Kunden bin, dann ist auch klar, da muss ich auch einkalkulieren, dass ich viel mehr Reparaturen am Auto vielleicht haben werde, dass ich einen anderen Serviceintervall vielleicht habe, dass ich Benzinkosten andere. Also Fazit, es ist wichtig, die Investitionen in der Höhe auch richtig zu kalkulieren. Und dann Umsätze richtig zu kalkulieren, ganz großes Thema. Also die Königsdisziplin in dem Businessplan ist eigentlich die Umsätze zu kalkulieren. Ja? Also Investitionen vernünftig zu kalkulieren, kriegt man aber einigermaßen hin, indem man sich Angebote und so weiter macht. Kosten kriegt man auch sehr gut hin, kann man zumindest sich sehr gut Angebote machen lassen und das halt vernünftig aufbauen. Das größte Problem ist die Umsatzkalkulation. Dort wird meistens von den Gründern zu gut gerechnet. Ja, das heißt also, wir denken immer, das kriege ich schon hin. Und wie du auch so vorhin so schön gesagt hattest, nee, manchmal ist es so, auch bei uns im Beratungsgeschäft, ja, man geht oft in Vorleistungen, vielleicht bei dir auch. Ich kriege nicht am Anfang, sondern manchmal am Ende erst mein Geld. Dann denkt mancher Kunde noch, ich lasse mir jetzt noch 3-4 Wochen Zeit, bis ich bezahle. Und schwuppdiwupp sind mal so 3 Monate rum, bevor ich das erste Geld halt sehe. Ne? Also diese ganzen Zahlungsverschiebungen, wann kriege ich überhaupt mein Geld, Umsätze. Also das ist alles natürlich irgendwie zu berücksichtigen. Und dann wirklich diese monatliche Kalkulation mal über 2-3 Jahre. Wie schwankt das und wie sieht da so mein Bankkonto aus? Also diese kumulierte Liquidität. Das ist eigentlich das Wesentliche, auf was man da achten muss. ich weiß, es ist ein dröges Thema, da muss man sich einmal so durchprügeln. Das ist auch nichts, was man als Gründer vielleicht erstmal so am Anfang einfach mal so cool macht. Ich musste das auch lernen. Also da nützt auch kein Studium, kein BWL-Studium und kein Wirtschafts- oder was hat ich was. Das sind Dinge, ey, das lernst du ja nicht im Studium. Also ich konnte auch keinen Businessplan schreiben nach dem Studium. Das muss man einfach lernen und die Erfahrung sammeln, was da, das ist einfach eher ein Erfahrungswert, ne?
Genau. Zum Thema Versicherung kann ich eigentlich nur zwei, drei Kleinigkeiten sagen. Also klar muss man da so ein bisschen schauen, dass man die Kosten im Blick behält. Ich glaube, kein Mensch zahlt gerne Versicherung, egal ob für sich privat oder für den Betrieb, das ist halt einfach so. Es gibt so zwei Sachen, worauf man achten sollte. Gerade so im Bereich Dienstleistung ist es so, dass es, ich sag mal, bestimmte Versicherungen gibt, die sind vielleicht auf den ersten Blick günstig, aber das bringt dir halt gar nichts, wenn bestimmte Risiken nicht versichert sind. Gerade wenn du so im Bereich Beratung bist, ist so ein Thema Rücktritt vom Vertrag. Also es gibt ja so klassische Vermögensschadenshaftpflichtversicherungen, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber so diese Klausel, Rücktritt vom Vertrag, und das ist was, was oft passiert in der Dienstleistung, wenn irgendwelche Fristen nicht eingehalten werden, die ist bei den meisten Versicherern gar nicht drin. Und da bringt es dir auch nichts, wenn du irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro, da sind es nur 300 im Jahr zahlst und dann hast du das nicht mitversichert. Aber was man auch sagen muss, die meisten Unternehmen, die ich kenne, und wir machen halt auch viel so handwerkliche, verarbeitende, produzierende Gewerbe, die überprüfen halt jahrelang gar nicht ihr Zeugs. Also da sind dann die Verträge irgendwie 5, teilweise 10, manchmal 15 Jahre alt und da sind dann zum einen die Leistungen teilweise grottenschlecht und der Preis halt auch, ne, weil das nie angepasst wurde. Und im Normalfall ist es so, dass man meistens Kosten sparen kann oder wenigstens irgendwie Risiken ausmerzt, dass das Ganze nicht existenzbedrohend wird für ein Unternehmen, wenn dann mal was passiert. Weil das ist ja so das, was das größte Vorteil in dem Bereich ist. Da zahlt man irgendwie jahrelang Prämien und wenn dann mal ein Schaden ist, dann wird es nicht erstattet. Das hat aber oft damit zu tun, dass ich halt jahrelang nicht damit beschäftigt wurde, weil das natürlich auch ein trockenes Thema ist. Aber ich sag mal so, das sollte man schon alle 2, 3 Jahre wenigstens checken und überprüfen lassen von seinem Berater. Also das ist nicht verkehrt bei der Thematik. Ja, und so zum Thema Geld einsparen, auch da ist es so, für Gründer gibt es Existenzgründungsnachlässe, Sonderrabatte, Rahmenverträge, also man findet da eigentlich was. Wir haben bei uns bei den Kunden im Regelfall schon, gerade wenn so die Schadensquoten passen, gehen wir oft irgendwie in die ersten Sachen mit 50, teilweise 60, 70% Rabatt rein in den ersten 1, 2, 3 Jahren. Einfach auch da ein Stück weit zu unterstützen, weil das ist eigentlich nur erstmal ein Kostenthema, so ein notwendiges Übel, was man halt braucht. Und irgendwann, wenn man dann größer wird, ne, dann ist das halt auch so, dass man natürlich auch irgendwie im Jahr Schäden hat. Wir haben ja auch Kunden, die haben im Jahr manchmal 300, 400 Schäden, ne, das du dann täglich mit zu tun. Aber das ist wirklich dann erst, wenn du eine gewisse Größe erreichst im Unternehmen. Am Anfang ist das eher ein Kostenthema.
Genau, klar. Keiner zahlt gerne Versicherung, aber sie sind wichtig, ich sag mal so aus Beratersicht einfach, man hat kalkulierte Kosten, ne? Das heißt also, ich kann das einkalkulieren, ich habe einen bestimmten, also ich muss nicht damit rechnen, dass ich plötzlich aufgrund eines Schadens horrende Summen habe, die ich plötzlich leisten muss, wo ich gar kein Geld für habe. Und das ist, glaube ich, das, was man ja dann wirklich kalkulieren kann. Und ich sag mal so, alles so Klassiker, ne? Betriebshaftpflichtversicherung, Produkthaftpflichtversicherung, ne? Wenn man jetzt gerade mit Amazon und so weiter bestimmte Dinge auch, ne, Vermögensschadenshaftpflicht als Berater, das sind einfach echt Dinge, die muss jeder einfach machen, ne? Weil das ist wirklich blöd, das Geld an der Stelle auf jeden Fall zu sparen. Aber das sind ja Punkte, die kann man super erfragen, die kann man sich anbieten lassen und das kann man ja auch alles in eine vernünftige Liquiditätsplanung irgendwie reinhacken. Das ist ja auch nicht die, zum Glück, nicht die große Kunst, diese Dinge zu erfahren, was kostet mich das, was brauche ich da. Und ich glaube, manchmal ist es wahrscheinlich so ein bisschen so, dass manche, das erlebe ich manchmal so, ja, beim Thema Versicherung wollen sich viele halt, haben Angst, sich überzuversichern. Ne? Vielleicht kannst du da mal einen Tipp geben. Ich glaube, manche haben einfach Angst, aber ich glaube, es ist auch eine Vergangenheit mal, so wie das ist, es gibt schlechte Coaches, Berater und da jeder muss ja mit dem Image aus schlechten Beratungen und wie auch immer leben. Das wirst du wissen, das weiß ich. Aber ich glaube, genau wie ich dich ja kennengelernt habe, willst du da den Leuten helfen und vor schlechten Sachen bewahren. Also von daher glaube ich, darf man da nicht so eine Angst haben, sich da einen vernünftigen Berater gegenüber. Gibt es einen Tipp für dich, wo vielleicht, was du sagen würdest? Weil ich werde häufig so gefragt, ja, kennst du jemanden, hast du jemanden? Ich bin ganz ehrlich, mache ich wenig. Also ich empfehle tatsächlich wenigen in dem Bereich, einfach aus dem Grund, weil ich unabhängig sein möchte. Ne? Also dass ich sagen möchte, ich will nicht, dass irgendwann mal einer zu mir zurückkommt und sagt, ey, ich war bei der Gründungsberatung oder ich war bei Unternehmensberatung Frank Probst und dann hat er mir den empfohlen und jetzt habe ich 10 Jahre später genau den Fall, ne? Und dann wird da irgendeine Story rausgemacht. Das heißt, ich bin da immer relativ unabhängig. Vielleicht hast du einen Tipp irgendwie, wo gehen so Gründer hin? Wo lassen die sich beraten? Was ist da so erste Anlaufstellen? Gibt es da irgendwie generell einen Tipp? Wie kann man vielleicht sehen, wer, gibt es da irgendwas? Oder sagst du, ja, das muss man echt einfach immer schauen?
Nee, also es gibt da schon, denke ich, so 2, 3 Sachen, auf die man achten kann. Das erste, und das ist in der heutigen Zeit super, ist das Internet. Du kannst den jeweiligen Berater googeln. Du findest, wenn er was kann, im Normalfall auch Bewertungen von Kunden auf irgendwelchen Plattformen, auf den Seiten vom Berater. Also das ist immer ein wichtiger Indikator, Testimonials, also wirklich Leute, die da gekauft haben, die dir auch dann hoffentlich eine ehrliche Meinung zur Beratung geben. Machen wir bei unseren Kunden auch, wir lassen die auch bewerten und ja, da musst du dich halt dran messen lassen. Und das ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, ich sag mal so, der beste Hygienefaktor. Den Berater googeln, wenn du nichts über ihn findest, ist das schon mal, finde ich, kein gutes Zeichen, weil in der heutigen Zeit ist das eher so eine Tendenz, dass man vielleicht was zu verstecken hat, vielleicht auch nicht so affin ist, also kann auch sein. Aber auf der anderen Seite finde ich immer so das Thema Internet, Transparenz, gerade wenn man irgendwie jemanden haben will, der noch so ein bisschen dynamisch ist, vielleicht da auch wirklich so neue Wege geht, dann ist das für mich immer so ein Indikator. Das mache ich bei allen Sachen, die ich kaufe oder mit Dienstleistern, mit denen ich arbeite. Und das Zweite ist tatsächlich, auch wenn du das nicht gerne machst, ist das Thema Empfehlungen, weil darüber bekommen wir hier bei mir im Betrieb, wir haben jetzt 14.000 Kunden ungefähr in Hamburg und Schleswig-Holstein, also auch schon eine ganze Menge, aber die besten Kunden auch für uns kommen aus Empfehlungen, muss man ganz ehrlich sein, weil wenn ein Unternehmer bei einem gekauft hat oder man den beraten hat und der zufrieden ist, dann empfiehlt er einen jetzt vielleicht nicht in der ersten Woche, aber so nach 2, 3, 4 Jahren Zusammenarbeit passiert das halt irgendwann, weil dann ja auch die Leistung getestet wurde am Ende des Tages. Und das sind so die 2 Sachen, auf die ich achten würde. Wenn du jemanden gar nicht kennst oder er nicht über eine Empfehlung kommt, dann google ihn, dann schau, was du online über ihn findest, ob er transparent mit seinen Themen auch umgeht, weil ja, das Internet lügt nicht, Kundenbewertungen lügen nicht im Normalfall, also klar kann man auch faken, aber ich sag mal, ab einer gewissen Anzahl ist das halt auch schwierig, dann wird da immer mal was Negatives drinstehen und ja, guck auf die negativen Bewertungen. Also gucke ich auch in erster Linie drauf, nicht auf die positiven, sondern wenn es negative geht, was ist denn negativ gewesen? Und dann halt persönliches Gespräch und dann muss auch, finde ich, und das ist dann so am Ende auch das Entscheidendste, der Nasenfaktor passen, weil du musst mit den Menschen einfach auch zusammenarbeiten wollen, weil man im Zweifel, je größer das Unternehmen wird, du auch oft mit dem zu tun haben wirst und dann muss die Kommunikation funktionieren.
Ja, ist genau richtig, ne? Also ich sag mal so, finde ich bei allen Coaches, Berater, was weiß ich was, das Internet lügt nicht, wie man so schön sagt. Ich mache das genauso. Ich gucke mir die Leute an und suche mir das aus, gucke mir Bewertungen. Ich mache das auch ganz offen, dass ich das, über solche Bewertungsportale, dass ich das ganz offen auch darlege, ne? Dass jeder gucken kann, wie die Leute da bewerten und so weiter, finde ich ein wichtiges Thema. War nochmal ein guter Tipp. Also nochmal alle, die irgendwen suchen, stalkt die Leute, guckt euch die Leute an, die Internetseite, Bewertungsportale und so weiter. Und es ist ganz klar, ja, jetzt kommen natürlich wieder einige und sagen, ja, Bewertungen kann man ja auch fälschen. Nein, Google-Rezension und so weiter und so weiter. Wenn die vielfach da sind, das kannst du nicht einfach alles fälschen. Das heißt also, es ist doch ganz klar, wenn jemand schlecht ist, dann wird es das Internet dir definitiv beweisen, dass jemand schlechte Arbeit macht. Du kannst ja nicht alles löschen und das funktioniert einfach gar nicht. Also von daher ist das auch ein super Tipp und ich finde auch, das gehört auch zu jedem guten Coach dazu, sich da der öffentlichen Bewertung auch irgendwie zu stellen. Ne? Und genau. Klar, man kann es nicht jedem recht machen, das ist auch klar. Also das ist auch völlig logisch. Hat man manchmal einfach, ne, wie du auch gerade sagtest, man muss auch mit jemandem gerne zusammenarbeiten. Man muss sich auch trauen, mal zu sagen, ey, ich glaube, wir passen nicht 100% zusammen. Das ist, glaube ich, für beide Seiten auch immer wichtig, dass man gern zusammenarbeitet. Ja, vielleicht noch ein ganz paar Impulse. Welche Instrumente gibt es denn, um Liquidität denn überhaupt zu gewinnen? Wenn wir jetzt immer sprechen, ne? Liquiditätsprobleme sind Hauptgrund Nummer 1, warum Unternehmen scheitern. Wie sieht eine vernünftige Liquiditätsplanung aus? Wir haben ein bisschen über Versicherungen als notwendigen Kostenanteil auch gesprochen. Was kann man da so ein bisschen machen? Naja, das sind so ein bisschen die Klassiker natürlich. Kosten reduzieren, ne? Das haben wir ja schon eben ein bisschen angesprochen. Also wo wirklich sind verschwendete Kosten? Muss es jedes Software-Tool extra sein? Geht es nicht auch ein bisschen ohne bestimmte Geschichten? Muss es immer gleich jeden zweiten Monat die neueste, bessere Kaffeemaschine sein? Ne? Oder reicht auch vielleicht die... Also wirklich mal sich selber zu überprüfen, muss ich meinen Kostenapparat, muss ich meine Ausgaben eigentlich immer meinem Gewinn irgendwie anpassen oder kann ich nicht wirklich mal ein bisschen sparen? Also Kosten reduzieren, was ist das? Wie du gesagt hast, Personalkosten sind natürlich schon ein Hauptproblem. Ne? Also viele sind prozentual, haben sie viel zu viele Personalkosten. Ne? Aber gut, das ist manchmal nicht ganz einfach zu lösen. Dann dieser Profit-First-Gedanke, ne? Erst Gewinn, also dass man anfängt, ein bisschen seine Glaubenssätze zu ändern. Ganz wichtiges Thema dann trotzdem, auch wenn man in der Umsatzfalle natürlich stecken kann, ist Umsatz und Gewinn steigern natürlich schon ein Thema. Also wie steigere ich denn Umsätze? Naja, das sind für mich natürlich dann so Themen wie Positionierung, Marketing, Verkaufen. Also gerade vor allen Dingen heutzutage die Positionierung finde ich da enorm wichtig und ein vernünftiges Angebot zu haben, ne, für seine Zielgruppe, was man löst. Und viele tragen noch so, wie man so schön sagt, diesen Bauchladen vor sich her, ne, und machen für jeden irgendwie alles und wie so ein Allgemeinmediziner. Ne? Aber wenn ich ein Herzproblem habe, dann möchte ich schon ganz gerne irgendwie bei dem einen Herzspezialisten landen. Ne?
Genau.
Und ich glaube, das ist für viele einfach, also Umsatz steigern geht auch, glaube ich, ganz viel über welcher Nische biete ich was genau an und bin ich darin Profi und wenn man sich da gut positioniert und ein Experte ist, ich glaube, oder auch als Unternehmen, das geht ja, ist ja egal, dann hat man da, glaube ich, gute Karten, seine Gewinne auch zu steigern, indem man einfach gut ist in der einen Sache, was man da anbietet. Also vielleicht mal drüber nachdenken, ein bisschen reduzieren sein Angebot und eine Sache richtig gut zu machen und das dann ein bisschen zu skalieren. Und genau, das mal so als ja, wichtigste Punkte, um die Liquidität zu gewinnen. Dann natürlich, klar, das Thema Finanzierung. Natürlich kann man drüber nachdenken auch, dass man da noch nachfinanziert, also bestehende Unternehmen, dass man guckt wirklich, wie sieht die Liquiditätsplanung aus, Businessplan nochmal machen, Liquiditätsanalyse. Und das ist ja auch kein Beinbruch, wenn man dann sagt, wir brauchen nochmal ein bisschen frisches Kapital oder über Investoren oder halt über eine Finanzierung, obwohl Investoren sehe ich ja nicht als Rettung, um Liquidität zu schaffen, sondern eher, wenn man jetzt skalieren will und man braucht Investitionen, ne, um wirklich den Fahnenzug mal richtig PS nochmal Kohlen anzufeuern. Aber das ist, glaube ich, was ich auch viel mache, wirklich nochmal zu gucken und gibt es noch öffentliche Fördermittel, um da wirklich die Finanzsituation nochmal irgendwie zu verbessern und dann halt loszulegen. Ja, das wäre mal so ganz grob. Das sind natürlich alles fiese Themen, da kann man jetzt richtig einsteigen, aber das wäre mal so grundsätzlich was, um die Liquidität ein bisschen zu verbessern.
Genau, ja, ich hätte noch so zwei Sachen, die auf jeden Fall, denke ich, eine Möglichkeit wären. Ich denke, die meisten Unternehmer, die schon länger ein Unternehmen haben, kennen die auch. Das ist natürlich einmal das Thema Konto Korrent, also wirklich sich eine Kreditlinie bei der Bank aufzunehmen. Und da gibt es auch so ein paar Möglichkeiten, um da die Zinssätze runterzubekommen. Natürlich ist das immer gut, wenn du eine gute Liquidität im Unternehmen hast, um einen vernünftigen Zinssatz zu bekommen, gute Bonität. Aber das, was zum Beispiel gar nicht so viele nutzen, weil es früher verpönt war, heute ist das eigentlich schon relativ gängig in einigen Branchen, ist das Thema Factoring, also Rechnungsverkauf sozusagen. Und was ist mal so, viele haben da mal so den Vorurteil, ich kann ja nicht meine Rechnung verkaufen, dann denkt ja der Kunde, ich bin irgendwie nicht liquide oder sowas. Aber wenn man mal so an das Thema Ärzte, Zahnärzte denkt, ich weiß nicht, ob du privatversichert bist, Frank, aber ja, dann kennst du die PVS, das ist ja eine Abrechnungsstelle der Ärzte. Und es gibt ganz, ganz wenige Ärzte, ich bin auch schon über 10 Jahre privatversichert, ich glaube, ich habe in den 10 Jahren mal ein oder zwei Rechnungen bekommen, die von dem Arzt direkt geschrieben wurden irgendwie. Ansonsten läuft das alles über Factoring, über eine Abrechnungsstelle. Und diese Möglichkeit gibt es ja auch für normale Unternehmen. Und auch da denkt immer jeder, hey, dann sieht ja jeder, dass ich einen Factorer habe. Man muss aber auch dazu sagen, ab gewissen Umsatzgrößen gibt es auch verdecktes Factoring. Also im Prinzip merkt der Kunde gar nicht, dass gefactert wird im Hintergrund, sondern der bekommt ganz normal eine Rechnung. Da ist dann halt einfach nur von einer Factoring-Gesellschaft die Kontonummer drauf. Und ja, der Vorteil für einen Unternehmer ist, dass er teilweise nach 48 Stunden sein Geld auf der Bank hat, sobald die Rechnung abgesendet ist. Und wenn man mal so überlegt, das ist so bei unseren Kunden so der Durchschnitt, durchschnittliche Zahlungsdauer so 2 Wochen, 14 Tage bei vielen, gerade so Handwerker und sowas, aber bis gezahlt wird im Schnitt 42 Tage. Und das führt natürlich auch zu mega Liquiditätsengpässen, weil nach 30 oder alle 30 Tage müssen die Gehälter gezahlt werden. Und das Problem ist in Deutschland nicht, dass Rechnungen nicht gezahlt werden. Also auch das könnte man damit absichern, aber es ist gar nicht so das Problem eigentlich. eigentlich, sondern das viel größere Problem, ja, genau, ist wirklich die Liquidität. Und ja, du, ich sag mal so, du kannst natürlich die Gehälter dann irgendwie ein, zwei Wochen später überweisen, aber ob deine Angestellten das dann so gut finden und noch motiviert zur Arbeit kommen, ist halt eine ganz andere Geschichte. Und deswegen wäre das so aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Liquidität zu gewinnen und sich auch da ein bisschen unabhängiger von der Bank zu machen, ein Stück weit.
Das finde ich, ein spannendes Thema, genau. Bei Ärzten akzeptiert man das so und ich sag mal so, bin ich ganz ehrlich, spielt für viele meiner Kunden zunächst mal nicht so die Rolle, weil man es aber auch, glaube ich, auch einfach nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Das heißt also, das Thema Factoring so als Start-up, als vielleicht als Einzelunternehmer, wie auch immer, ist das denn so? Das wäre mal wirklich eine interessante Frage. Ich habe nämlich auch mal zumindest so mir so ein paar Sachen angeguckt und dann hieß es immer, ja, B2B machen wir nur, B2C halt irgendwie dann nicht. Hast du da einen Tipp? Also gibt es da Anbieter für jeden? Also ob du nun Endkunden hast, ob du nun Businesskunden hast, das ist ein Thema, da kann sich jeder mit auseinandersetzen.
Also gibt es. Es gibt natürlich Anbieter, die machen nur B2B und auch nur bestimmte Branchen und bestimmte Rechnungsgrößen oder auch bestimmte Höhen, also dass zum Beispiel nur 80% der Rechnung gefactored wird. Es gibt aber auch Gesellschaften, die factoren 100% der Rechnung, das heißt, du kriegst die volle Summe, also keinen Abschlag, und die factoren auch private Kunden, also das ist kein Problem. Jetzt, wenn das, also wo man natürlich ein bisschen gucken muss, weil das auch als Unternehmer aufwendig ist, wenn du jetzt irgendwie so Einzelhandel hast, das geht natürlich nicht, weil da zahlt der Kunde in der Kasse, aber wenn du so klassisch mit Rechnungen arbeitest, dann geht das auch. Also wir haben auch Kunden bei uns in der Kundschaft, die factoren und die haben halt zu 90% Privatkunden, B2C, und das funktioniert auch super, also ist kein Problem, jetzt per se sowas nicht machen zu können. Man muss halt immer so ein bisschen schauen, man sagt immer so, bis 2,5 Millionen Umsatz ist das alles relativ entspannt, da geht das alles, und ab 2,5 Millionen Umsatz, so ist bei uns jedenfalls, ist das alles individuell verhandelbar. Also da muss man auch sagen, bei guter Liquidität, und wir haben jetzt hier einen Kunden gerade, der macht so 50 Millionen Umsatz im Jahr, und da sind wir bei einer Factoring-Gebühr von 0,3%, also was der dafür bezahlt, aber dafür hat der 100% Auszahlung, also es geht. Das ist dann natürlich eine mega, mega Bonität, wenig Zahlungsausfälle.
Was muss man jetzt so als Kleiner, ich sag mal so, bist jetzt jemand, der hat so, ja, ich sag mal so roundabout 100, 200.000 Euro Umsatz, was gibt's da für Margen, mit was muss man da rechnen?
Also Factoring...
So, das war der erste Teil. Ich hoffe, der hat euch schon entsprechende Impulse liefern können. Wie eingangs schon gesagt, den zweiten Teil des Gespräches findet ihr im Podcast von Christopher Bieber, So denken Gewinner. Guckt in die Shownotes, da sind die Links drin. Den zweiten Teil findet ihr auch gleichzeitig jetzt schon bei Christopher. Das heißt also, da ist jetzt nicht irgendwie was dazwischen. Wir haben den gleichzeitig online gestellt, sodass jeder, der bei Christopher landet, meinen Teil sofort hören kann und umgekehrt. Das heißt, euch geht da nichts verloren, sodass ihr auch den zweiten Teil hören könnt. Da geht es nämlich weiter um die restlichen Sätze zum Thema Factoring. Es geht um Strukturen im Unternehmen, was dort wichtig ist, was gut ist, was man da umsetzen kann, und es geht noch um das Thema Mitarbeiter, ist ja für viele auch echt relevant und auch ein wichtiges Thema. Würde mich freuen, wenn ihr also beim Christopher reinhört. Ich bedanke mich. Die nächste Folge wird um das Thema gehen, die Profit-Hacking-Formel. Spannendes Ding, was das beinhaltet und was man daraus umsetzen kann. Das also in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, euer Frank Probst. Tschüss.